Stell dir vor, du sagst gerade genau das Richtige und trotzdem zieht sich dein Gegenüber innerlich zurück. Willkommen im Minenfeld der Kommunikation, in dem jedes gut gemeinte Wort zur Stolperfalle werden kann, gerade wenn du führst, coachst oder überzeugst, also professionell mit Menschen arbeitest. Heute wird's tief und heilsam, denn Isabel Garcia ist zu Gast, ja, die Isabel Garcia. Und mit ihr spreche ich über traumasensible Sprache, wie du mit deiner Stimme Sicherheit gibst, statt Druck machst, wie echtes Zuhören Vertrauen schafft und warum gute Ratschläge oft genau das Falsche sind. Also Kopfhörer rein, Kopf auf Empfang und los geht's mit einer Folge, die unter die Haut geht. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Sie ist Rednerin, sie ist Sprecherin, sie ist Autorin und Unternehmerin. Sie hat von ihrem Hörbuch Ich rede, Kommunikationsfallen und wie man sie umgeht, mehr als 80.000 Exemplare verkauft. Und heute ist sie zu Gast im Stimme wirkt Podcast. Liebe Isabel Garcia, ich freue mich riesig, dass du heute hier zu Gast bist. Liebe Isabel, grüß dich.
Hallo Arno.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass ein guter Teil der Hörer des Stimme wirkt Podcasts dich und deine Bücher und deinen Podcast und was auch immer kennen. Ich rede ist dein großes Motto, erfolgreich reden. Liebe Isabel, sollte es noch irgendjemanden geben da draußen, der jetzt sagt, Isabel, wer? Isabel Garcia? Ich nehme es ja nicht an. Wie würdest du so jemanden denn ganz kurz ins Boot holen?
Ich glaube tatsächlich, dass es wahnsinnig viele da draußen gibt, die mit meinem Namen gar nichts anfangen können. Oh. Und denen würde ich sagen, Isabel Garcia, ich bin Kommunikationsexpertin und mittlerweile nenne ich mich gern ganzheitliche Kommunikationsexpertin. Denn du weißt ja selbst, bei Stimme gehört so viel mehr dazu. Allein schon schlafen, trinken, ne? All das, was zu einem gesunden Leben gehört, gehört eben auch zu einer gesunden Stimme. Und ich finde, das trifft auch auf die ganze Kommunikation zu. Und daher habe ich viele, viele verschiedene Ausbildungen gemacht. Und unter anderem hast du mich so lange nicht wahrgenommen und ich war so lange weg, weil ich meine eigenen Traumafolgen aufgearbeitet habe und deswegen ganz lange weg von der Bühne war. Und daraus habe ich dann gedacht, oh, machen wir noch mal wieder ein Hörbuch draus. Und deswegen beschäftige ich mich gerade eben mit der traumasensiblen Sprache und finde das unfassbar spannend. Und auch dort natürlich wieder die Stimme. Ne? Ich finde eben, das gehört alles zusammen. Es ist nicht so dieser eine Bereich, sondern dieses Ganzheitliche fasziniert mich sehr.
Traumasensible Stimme. Das hat ja zwei Seiten in der Kommunikation. Auf der einen Seite die Menschen, die eine Stimme hören und in denen diese Stimme vielleicht das eine oder andere auslöst, etwas Erwünschtes und vielleicht auch manchmal Unerwünschtes. Aber das hat ja auch die andere Seite. Das könnte ja auch Menschen betreffen, die selbst in irgendeiner Weise traumatisiert sind und es wird sich auch in irgendeiner Weise auf die Stimme auswirken. Wie gehst du da heran und welche der beiden Seiten interessieren dich da speziell? Erzähl, Isabel.
Tatsächlich beide Seiten. Also mittlerweile nehme ich halt mein Traumawissen, weil ich mich dann auch ausbilden lassen zum traumasensiblen Coach, nehme ich mit in fast jedes Training, auch wenn ich nicht davon ausgehe, dass jeder traumatisiert ist. Doch ich weiß eben nie, wer sitzt da vor mir. Und auch wenn ich jemandem zuhöre und zum Beispiel Menschen, die vielleicht noch unaufgearbeitete Traumafolgen haben und es vielleicht bisher gar nicht wissen. Und doch hören wir das ganz häufig. Ich höre es ganz häufig unter anderem auf der Stimme. Das sind manchmal die, natürlich nicht alle, aber manchmal die mit dem Sprechdurchfall, dass die sich so in Not fühlen und so außerhalb ihres eigenen Stresstoleranzfensters sind, dass sie dann so in dem Kampf drin sind, in dieser Überlebensstrategie und dann sprechen, bloß niemanden reinlassen. Ich würde ja sagen, wenn jemand wirklich souverän ist und wirklich gerade entspannt ist und in seiner eigenen Mitte mit sich im Reinen, der lässt ja auch ein Gespräch zu. Ne? Der muss ja nicht so einseitig einen Monolog halten. Mhm. Und was ich auch merke, dadurch, dass der Körper manchmal durch den ganzen Stress, den so unaufgearbeitete Traumafolgen im Körper anrichten, ist die Stimme auch deutlich höher. Also wenn du manchmal das Gefühl hast, wieso schreit die Person mich gerade an beim Smalltalk? Mhm. Und jetzt nicht, weil wir in einer lauten Disco sind, sondern einfach in einem ganz normalen Szenario, manchmal eben in einem Café. Ich habe zum Beispiel eine Bekannte, und die hat so ein lautes Organ und nicht von Natur aus. Und ich merke manchmal, wenn ich mich mit ihr unterhalte und sie mir in die Sicherheit bringe, so von dem Inhalt her und von, ne, von dem Kontakt her, dann wird die Stimme auch ruhiger. Aber ich habe mich irgendwann nicht mehr in Restaurants mit ihr getroffen, weil wirklich jeder einzelne Tisch mithören konnte. Ich weiß nicht, kennst du das auch? Hast du das auch so?
Ja, ich kenne das gut, jetzt weniger aus dem Privaten. Ich hatte vor kurzem auch mit einem Kunden gearbeitet im Coaching. Das würde sehr präzise zutreffen auf das, was du sagst. Der auch in dem Moment, in dem also eine Atmosphäre der Sicherheit geschaffen war, nach kurzer Zeit im Coaching, nach so einem Intro, dann war deutlich hörbar, wie sich auch natürlich der ganze Organismus entspannt, die Schultern entspannen, die Stimme einfach eine Spur runder wird und weniger diese Schutzbehauptung in der Stimme den anderen auf Distanz hält. Denn nach meiner Einschätzung ist das ja eine Funktion so einer Stimme. Das ist selbst am Telefon, wenn du einen Anruf kriegst und sagst, hallo, Herr Fischbacher, grüße Sie, dann ist es im Grunde jemand, der dich im Moment auch ein bisschen auf Distanz hält, weil er oder sie denkt, dass der persönliche Kontakt nicht nötig ist, also die persönliche Nähe nicht angebracht wäre.
Das passt tatsächlich sehr, sehr gut, denn bei Menschen mit unaufgearbeiteten Traumafolgen, denen das häufig noch nicht bewusst ist, dass da überhaupt irgendetwas ist, die haben ja auch Respekt vor einem neuen Kontakt, gerade weil sie zwischen Menschen eben dann teilweise eben das Problem hatten, dass sie vielleicht sehr verletzt worden sind. Irgendwo kommt diese Traumatisierung ja her. Also es ist zum Beispiel sehr, sehr spannend, dass Menschen so mit unaufgearbeiteten Traumafolgen oder auch wenn sie eben auch wissen, dass sie die haben, die lieben ganz häufig auch Tiere. Jetzt nicht jeder, der Tiere liebt, hat Traumafolgen. Aber das ist so einer der Gründe, wenn manche Menschen sagen, Tiere sind wichtiger als Menschen. Auch das ist noch kein hundertprozentiges Indiz, natürlich nicht, aber da darfst du genauer hingucken. Denn Tiere haben uns in dem Moment dann nicht verletzt, da ist eine Sicherheit und bei den Menschen nicht. Und du hast komplett recht, das ist ein spannender Aspekt. In dem Moment halte ich mir die Leute erst einmal auf Distanz, damit ich noch vermeintlich die Kontrolle behalte. Das sind manchmal auch die sehr schnell etwas abbrechen, die dann sagen, ich kann dieses Coaching nicht oder ich will diese Beziehung nicht mehr. Obwohl sie dich als Coach vielleicht wollen und obwohl sie diese Person lieben, von der sie sich gerade trennen. Aber das Wichtigste für Menschen eben mit Traumafolgen, ob gerade in der Aufarbeitung oder unaufgearbeitet, ist, sie wollen keinen Kontrollverlust haben.
Ist das die Gefahr der Nähe?
Es ist die Gefahr der Verletzung.
Der Verletzung, ja.
Der Verletzung, erneuter Verletzung. Und das entscheiden diese Personen häufig auch gar nicht bewusst. Wenn jemand sehr früh, und ganz häufig ist es eben so, dass wir in der Kindheit vielleicht durch lieblose Eltern oder. Ich will jetzt überhaupt gar nicht die Schuldkeule rausholen. Ja, einfach mal Licht reinwerfen, ohne Drama, nur beobachten. Also, wenn jemand über einen längeren Zeitraum lieblos behandelt worden ist, selbst wenn es so kleine Mikrotraumata waren, kann daraus über einen längeren Zeitraum eben ein komplexes Entwicklungs- und Beziehungstrauma werden. So, und wenn das so ist und ich das schon als Kind habe, dass ich denke, okay, Mama, Papa sind nicht sicher, sind für mich keine sichere Bank, dann ist dieses Stresstoleranzfenster deutlich enger. Und das bedeutet, die sind ständig draußen. Und dann haben sie natürlich Respekt, dass es wieder passiert. Und wenn die praktisch an diesen Rand des Stresstoleranzfensters kommen, dann passiert Folgendes, dann übernimmt das Nervensystem, das autonome Nervensystem, selbstständig, was autonom ja schon sagt. Und daher ist eben die Herausforderung, erstmal zu wissen, was da los ist und dann daran zu arbeiten, dass dieses Stresstoleranzfenster wieder weiter wird und daran zu arbeiten, oh, ich merke, das stresst mich gerade. Also zum Beispiel auch bei dem Kunden, von dem du erzählt hast, dass der vielleicht dann sagen kann, ich merke gerade, es ist sehr aufregend für mich, dass er sich Sicherheit gibt, dass er sagt, kann ich noch mal 5 Minuten bekommen oder was auch immer da helfen würde. Doch diese Pause und Reflexion gönnen wir uns ganz häufig nicht, weil wir ja schon dann gestresst sind. Und dann übernimmt das Nervensystem. Und wenn die dann in ihren Überlebensstrategien sind, sind sie eben, wenn sie rausfliegen, in den kindlichen Überlebensstrategien.
Natürlich, ja, dann greifen alte Verhaltensmuster.
Richtig, deswegen habe ich ja auch manchmal in Unternehmen dann irgendwie 65-Jährige, die Ordner an die Wand werfen. Und wo die Leute dann so rumstehen und sagen, hä, also bei meinem 3-Jährigen zu Hause, okay, aber hier, ne? Aber das ist wieder ein Kind. Also bitte jetzt nicht in die Diagnose gehen und jemandem an die Ohren werfen, ich glaube, sie sind traumatisiert. Darum geht es nicht, sondern einfach, wenn ich so etwas wahrnehme und weil ich davon ausgehe, dass jeder jeden Tag sein Bestes gibt, werde ich in dem Moment eben noch hellhöriger und dann spätestens dann wende ich die traumasensible Sprache an. Das merkt dann mein Gegenüber nicht. Und doch kann ich damit eben mehr Sicherheit geben.
Also jetzt tauchen für mich mehrere Fragen auf, Isabel. Und zwar das eine, wie kommt es eigentlich, dass du dich mit diesem spezifischen Thema so intensiv auseinandergesetzt jetzt hast in der doch längeren Zeit, wenn ich das richtig verstehe. Ich meine, du hast dich in unglaublicher Tiefe mit dem Themen erfolgreich sprechen auseinandergesetzt, bist auf, ich weiß nicht, welchen Bühnen gestanden. Deine Bücher und deine Hörbücher haben Auflagen erreicht, da schlackern einem die Ohren, alles toll. Was hat's gebracht, dass du dich speziell mit diesem Thema auseinandersetzt?
Das Ding ist, dass ich eben ein komplexes Entwicklungs- und Beziehungstrauma habe. Und ich habe im Prinzip ein sehr enges Stresstoleranzfenster. Und dieses enge Stresstoleranzfenster bedeutet eben für mich, dass ich ganz häufig oben draußen war und gedacht habe, okay, Kampf. Leben bedeutet Kampf. Also habe ich zugesehen, dass ich von außen bewundert werde. Ich habe zugesehen, ich meine, das kannst du nie wirklich regulieren, aber ich brauche natürlich einen Bestseller von den Büchern her.
Hast du
und ich
geschafft,
muss auf den,
Isabel?
Ich habe es auch geschafft, ja, aber trotzdem. Ja. Aber trotzdem, ich habe gedacht, naja, wenn ich die Karriere gemacht habe, dann wird's besser. Wenn ich die perfekte Beziehung habe, dann wird's besser. Wenn ich schlank bin, dann wird's besser. Und dann habe ich alles abgehakt.
Gefährliche Glaubenssätze, ja.
Absolut. Weil ich merkte eben, ich bin unglücklich. Mhm. Ich bin nicht zufrieden. Ich lebe nicht. Ich bin am Überleben, aber ich lebe nicht. Und ich habe immer gedacht, naja, wenn das und das, irgendworan muss es ja liegen. Deswegen war ich ständig auf der Suche. Woran liegt das? Und als alles abgehakt war, da wurde ich halt auf mich zurückgeworfen und dann merkte ich eben, Gott sei Dank durch einen Coach und die hat mir eben gesagt, okay, also bei der Geschichte, die Sie mir erzählen, also da sind also massive Traumafolgen eventuell. Dann habe ich erst gemerkt, ah, jetzt ergibt das Sinn. Wieso habe ich als Kommunikationsexpertin teilweise kindlich geredet? Das ist so faszinierend und dann haben sich so viele Türen geöffnet für mich, also einfach vom Verstehen her. Und dann habe ich gedacht, wow, das ist spannend. Und dann habe ich mich für mich weitergebildet, um mich besser zu verstehen, um selber in die Gesundung zu kommen. Und jetzt baue ich das eben mit ein, weil ich damals eben sehr während der Aufarbeitung geguckt habe, gesagt, gibt es dafür eine Anleitung? Traumasensibles Sprechen, habe ich gedacht, oh, wie schön, gibt's noch nicht. Da komm doch mal ich. So war die Idee.
Naja, großartig und noch großartiger, dass du darüber sprichst in unserem Podcast, genau. Aber apropos Sprechen, Isabel, worum geht's eigentlich beim traumasensiblen Sprechen? Ist das jetzt ein Tool für Coaches, damit sie vorsichtiger mit ihren Kunden sprechen? Ist das jetzt etwas, was interessant ist für die Therapeuten? Oder ist es interessant für Zuhörerinnen und Zuhörer, um drüber nachzudenken, wie spreche ich überhaupt und wie spreche ich zu den anderen? Vielleicht gibt es da noch mehrere Varianten, erzähl.
Ich teile das ganz gerne in drei Varianten auf. Also erstens hätte es mir sehr geholfen, wenn ich diese Anleitung schon für mich gehabt hätte, während ich in meiner Traumaaufarbeitung war, denn ich spreche mit mir ja am meisten, also ich denke mit mir, aber diese inneren Dialoge. Und früher habe ich mich häufig angepeitscht. Komm, Isabel, das Ziel erreichen wir auch noch, ansonsten bist du ein Loser. Und das ist jetzt noch eine nette Ausdrucksweise. Ich bin wirklich gnadenlos mit mir gewesen. Und ich habe mit mir gesprochen, wie ich mit niemand anderen jemals sprechen würde. Insofern für Menschen, die selber wissen eventuell, dass sie traumatisiert sind oder aber ne, gerade so dabei sind, dass die lernen, wie kann ich mit mir besser reden? Und dieselben Regeln, es sind alles dieselben Kommunikationsregeln dann oder Hilfestellungen, eben auch, dass diejenigen das anderen, der Familie geben können. Dass sie sagen können, also es wäre total hilfreich, wenn ihr so mit mir redet. Mein Ex-Lebenspartner, der hat gesagt, gib mir eine Anleitung. Und ich konnte es ihm damals nicht geben, weil ich selber drin steckte. Dann habe ich gedacht, ja, und genau so etwas ist so hilfreich. Es gibt zahlreiche Bücher über Traumatisierung und wie ich selber rauskomme. Darum geht es hier nicht. Es geht rein um die Sprache, um die Kommunikation. Und weil das eben meine Expertise ist und weil es dazu eben noch nichts gab. Bei allem anderen gibt es schon großartige Bücher. Und dann habe ich eben gesagt, okay, hiermit kann man praktisch eine Anleitung geben, dem engeren Umfeld. Und ja, ich würde sagen, Coaches, Lehrer, aber auch Führungskräfte. Denn wenn ich mehrere Mitarbeitende habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, 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 sehr groß, dass ein oder zwei dabei sind, ob sie es wissen oder nicht, die eben unter Traumafolgen leiden. Und ich habe natürlich auch gesagt, so, naja, Therapeuten werden das ja wohl wissen. Na, die muss man ja nicht. Aber da kam eben auch einige, die das gehört haben und auch selbst als Therapeuten arbeiten, haben gesagt, eigentlich sollten das auch nochmal Therapeuten hören, weil das eben nochmal wieder so ein kleiner anderer Fokus ist.
Isabel, aber wenn, weil wir ja jetzt gerade miteinander sprechen und ich ja mit dir spreche, magst du mir eine kleine Anleitung geben?
Ja, also es geht einerseits um die innere Haltung. Also was du schon eben gesagt hast, auch bei dem Klienten, dass du dieser Person Sicherheit gibst. Wie geben wir einer Person Sicherheit, indem wir stets davon ausgehen, ganz egal, was gerade beim Gegenüber passiert, dass das einen guten Grund hat. Also wenn jemand auch Ordner an die Wand wirft oder bei dir dann eben laut wird, theoretisch, gehe ich davon aus, oh, das wird einen guten Grund haben. Die steht ja nicht auf, diese Person morgens, und denkt, na, heute schreie ich mal den Herrn Fischbacher an. Das machen wir ja nicht. Ja, also wir haben normalerweise das Gefühl oder den Wunsch, dass wir das Beste geben an dem Tag. Davon gehe ich wirklich bei jeder Person aus. Ich weiß, dass da manche Menschen anderer Meinung sind. So, und wenn das dann in dem Moment passiert, dann gehe ich davon aus, oh, das hat einen guten Grund. Und der zweite Punkt ist der, ich nehme das ernst. Und beim guten Grund zum Beispiel führe ich dort eben auch die narzisstische Not an. Weil manche dann eben sagen, ja, mit Narzissten brauchst du überhaupt nicht mehr reden. Also erstens finde ich, es ist eine narzisstische Not und kein Narzissmus. Ich mag diesen Ausdruck lieber, weil mit Narzissmus mittlerweile um sich geworfen wird, das ist schon nicht mehr feierlich. Und ganz viele Experten sagen, dass die narzisstische Not eben aus einer Not heraus entstanden ist. Eben wenn jemand traumatisiert wurde, dass die irgendwann denken, ich kann nur überleben, wenn ich andere beschäme. Und dann ist es eine Überlebensstrategie, also aus einer Not heraus geboren. Ich werde nicht kleinreden, wie das für die Umstehenden ist, wenn jemand diese narzisstische Not sehr stark auslebt. Das werde ich nicht tun. Ich möchte halt ohne Drama und ohne Schuldzuweisung, genau, einfach nur gucken. Und wenn ich eben verstehe, ah, okay, diese Person agiert gerade sehr in einer narzisstischen Not, dann gehe ich davon aus, dass es einen guten Grund hat. Und ich nehme das ernst. Und dann kann ich immer noch natürlich entscheiden, breche ich das Gespräch ab oder nicht oder mache ich weiter. Doch das Wichtigste ist, ich nehme das ernst. Und ich gehe nicht auf Beleidigung ein und auf all die Sachen, sondern ich gebe Sicherheit.
Gut, also das ist ja im Grunde ein Punkt in der Kommunikation, der oft gerade eskalierende Situationen bereits entschärft, weil zur Eskalation gehören ja immer zwei. Und wenn im anderen sich die Einstellung dem, sagen wir mal, narzisstischen, in diesem Fall Gesprächspartner gegenüber ändert, der Blickwinkel verändert wird, verändert sich systemisch gesehen die gesamte Situation, und das tut es in der Regel beobachtbar. Also genau. Das ändert noch nicht diesen Menschen, und es gibt ihm noch keine Impulse, über sich selbst nachzudenken und so weiter, aber das entschärft die Situation und vermeidet auf alle oder verhindert auf alle Fälle Eskalation.
Genau, also wie du schon angedeutet hast, es ist jetzt nicht, dass man sagt, oh mein Gott, das habe ich ja noch nie gehört. Es ist manchmal in der traumasensiblen Sprache einfach eine etwas andere Reihenfolge. Also erstmal gehe ich davon aus, denn ich höre zum Beispiel eben auch häufig, dass sehr schnell eben Druck aufgebaut wird mit, du musst zum Beispiel vergeben oder du musst dies oder sprechen Sie jetzt bitte anders mit mir oder seien Sie bitte so. Es wird sehr, sehr schnell häufig eingegriffen. Und das mache ich am Anfang überhaupt gar nicht.
Mag ich gerne einhaken, weil ich auf das Thema öfter stoße mit dem Vergeben. Das heißt, weil es ab und zu so eine Anregung ist, die öfter gegeben wird, man hört das öfter so, die Empfehlung, man müsste, wenn man irgendwie mal beschädigt worden ist, man müsste dem Beschädiger oder der Beschädigerin innerlich verzeihen, dann würde sich alles Mögliche auflösen. Du siehst das anders?
Nein, ich glaube, dass es hilfreich ist. Nur ich glaube, dass es häufig zu früh, viel zu früh angesprochen wird. Und ich habe im Laufe meiner Zeit und meines Lebens tatsächlich ganz häufig, also gerade natürlich von denjenigen, praktisch von meinen Tätern, so Bücher bekommen von Verzeihen und wenn du jetzt endlich verzeihst, dann haben wir hier auch wieder alles schön. So, wo ich so denke, ja, nee, hilfreich, klar, für dich, logisch. Aber ich habe es auch von anderen gehört, dass die dann eben gesagt haben, die es wirklich gut meint und trotzdem gesagt haben, ja, solange du nicht vergibst, Isabel, kann es dir nicht besser gehen. Wo ich also, denke, willst ich du mich
Eindruck,
veräppeln?
Ich habe den Eindruck, das kommt sehr, sehr oft so ein bisschen aus der esoterischen Ecke.
Ja,
wo und baut mit so, Druck auf. Mit so Bildern gearbeitet wird, wo aber sehr viel Druck aufgebaut wird. Und im Grunde ist es Blame the Victims, wenn man es ein bisschen schärfer denkt. Ne?
Ja. Ein bisschen, ja. Und ich bei mir ist es so, ganz wichtig ist eben dieses Ernstnehmen, dass ich bezeuge, wow, das war schlimm. Selbst wenn ich es nicht weiß, gehe ich davon aus, okay, es wird einen guten Grund haben. Und dann kommt häufig, wenn ich das bezeuge, dann als jemand, der halt alles weiß, oh, das war vielleicht schwer und so weiter, dann kommt häufig, mittlerweile bin ich gut im Vergeben und im Verzeihen. Nur vorher war es wichtig, und deswegen meine ich, diese Reihenfolge ist so wichtig, dass ewig Zeiten bekundet wurde und immer wieder und immer wieder und immer wieder, boah, das war aber wirklich heftig. Und dann war ich bereit, um zu sagen, ja, okay, stimmt, aber ich meine, mein Gegenüber konnte ja im Prinzip auch nichts dafür, weil. Das kam danach und es kommt fast von alleine, wenn ich mit mir im Reinen bin. Aber nicht, du musst vergeben, damit du mit dir im Reinen bist. Also das funktioniert eben teilweise nicht. Und das finde ich auch genauso, das kommt manchmal so aus der, ich mag Spiritualität und Esoterik und da finde ich aber, wird viel zu viel Druck aufgebaut. Da bin ich überhaupt nicht d'accord.
Isabel, lass mich nochmal zurückkommen zur Sprache, weil wir reden ja im Grunde unter anderem übers Reden. Was könntest du mir noch für Empfehlungen geben? Wie soll ich mit der Sprache umgehen? Was gilt es zu vermeiden? Was gilt es besser anders zu sagen?
Also erstens darfst du faul sein, sehr faul im Gespräch. Was meine ich damit, dass wir mehr reagieren und nicht agieren? Und ganz häufig ist es so, weißt du, du sagst mir vielleicht, oh Isabel, hier geht's mir nicht so gut. Und was machen wir ganz häufig? Wir werden aktiv. Ich denke, ich will dem Arno helfen. So, und jetzt sag ich mal, mach mal dies, das,
das. Ja, und das ist mir auch passiert und das habe ich auch erlebt. Und dann erzähle ich dir meine Geschichte. Da habe ich mehrere auf Lager, kannst dir eine aussuchen. Okay.
Ja, genau, also, sowas zum Beispiel. Also faul nicht, sein, reagiere mehr. Weil manche Leute auch sagen, ja, aber was ist, wenn die jetzt nicht traumatisiert ist? Oder ja oder nein, sei doch einfach faul. Stell Fragen, was würde dir gerade helfen? Was wäre gerade? Wozu ich bei der Sprache auch eben dann neige, ist, solange ich noch in der Vermutung bin und dabei bin, Sicherheit zu geben, bevor ich also so ein Safe Space bin, so ein Sicherheitsspot, spreche ich so, wie es uns sehr, sehr lange ausgetrieben wurde. Und zwar mit ganz viel Wischiwaschi. Ich sage, ich könnte mir vorstellen, vielleicht, und es, ne, vielleicht ist das gerade wirklich noch nicht so der richtige Moment, oder ich könnte mir vorstellen, dass es gerade herausfordernd ist, jetzt hier, keine Ahnung, so neu in ein Coaching reinzukommen, oder. Also ich spreche mit hätte, wäre, könnte, vielleicht, eigentlich, wahrscheinlich, mit all diesen Weichmachern, weil ich dadurch eben keine Front aufbaue. Ich bin so weich, dass im Prinzip ich keine Aggression auf der anderen Seite aufbaue. Dann eben ganz wichtig, also neben dem Faulsein und dem Wischiwaschi, dass wir im Hinterkopf haben, dass das Gegenüber mal, wenn es denn so ist, also wenn die wirklich Traumafolgen haben, dass die eine oder mehrere Situationen erlebt haben, wo sie kompletten Kontrollverlust hatten. Also sie waren komplett ausgeliefert. Und häufig wird halt genau das wieder getriggert. Ein Drucker funktioniert nicht und die fühlen sich ausgeliefert und denken, okay, ich sterbe gleich. Und das ist dann eben ein riesengroßes Drama. Was ich also im Gespräch mache, ist, dass ich nichts zu sehr vorgebe. Dass ich Optionen anbiete. Dass ich sage, wollen wir es so machen, A oder B? Wollen wir jetzt das hier im Stehen machen oder wollen wir draußen gehen? Möchtest du lieber jetzt reden oder in 2 Stunden? Mhm. Denn sobald ich Optionen anbiete, maximal bitte 3, denn zu viele oder vielleicht maximal 4, ne? Ich will jetzt nicht irgendwie sagen, hier ist Schluss, aber bitte wenige Optionen, denn wenn es zu viele sind, überfordert es dann wieder. Mhm. Aber eben ein paar Optionen, denn dann kann die Person schon wieder so ein bisschen so ein Kontrollgefühl haben und sagen, ja, okay, ich konnte ja zumindest entscheiden.
Wählen, entscheiden.
Ich konnte wählen. Und dieses Wählen ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das ist eine Sache. Und ich habe noch einen 4. Punkt. Absolut mega, mega, mega verlässlich sein. Und das mag jetzt kleinlich klingen, aber selbst wenn ich mich 2 Minuten verspäte, gilt es, der Person per SMS oder WhatsApp oder Telegram oder wie auch immer zu schreiben und zu sagen, ich verspäte mich um 2 Minuten. Denn dort startet sofort ein Drama. Und wenn ich dann ein Coaching mit jemandem machen möchte oder auch nur so ein schönes Gespräch führen möchte, wird das eventuell wegen dieser 2 Minuten nicht möglich sein. Also absolute Verlässlichkeit. Und ich habe noch eine Idee, das ist auch gut in der Kommunikation. Wenn wir ein Coaching machen, und wir haben vielleicht jemanden neu, dass wir ganz am Anfang erklären, also bei der Präsentation bist du ja, denke ich mal, genau meiner Meinung, dass wir nicht ständig diese Agenda immer zeigen müssen, doch beim Gespräch mit jemandem, wo wir eventuell vermuten, dass da vielleicht Traumafolgen sind, mache ich eine Agenda, also nicht, dass ich sie aufschreibe, aber ich sage, okay, wir machen heute dies und das und das und das. Und dadurch kommt auch wieder so ein bisschen Kontrollgewinn. Und dann entspannen die sich. Und natürlich haben sie die Wahl. Und es kann sein, dass ich nichts von dem mache, was ich angekündigt habe. Ja, das spricht nicht gegen die Verlässlichkeit, sondern ich lasse mich dann halt faul auf mein Gegenüber ein und denke, okay, wenn das heute nicht dran ist, dann eben nicht.
Dann nächstes
aber das, ja genau, und das entspannt die aber total. Und das sind so ein paar, in Anführungsstrichen, für uns vielleicht Kleinigkeiten, die für das Gegenüber einen riesen Unterschied machen. Also Sicherheit geben und eben, ja, Optionen anbieten, also diesen Kontrollverlust vermeiden. Vom Gegenüber.
Sicherheit geben, traumasensibel kommunizieren. Sehr interessante Hinweise, liebe Isabel. Lass uns doch noch einmal zum Beginn unseres Gespräches zurückkommen. Wenn du heute so jemanden hast mit so einer unter Anführungszeichen hohen Stimme, wo wir beide wissen, die Stimme ist ja nie hoch, also um das geht's ja nicht, sondern es geht um den Klang, um die Tonalität, um Spannung im Körper, um Enge, um auch körperliche Enge, um Raumverengung etc. Wie ist denn da deine Herangehensweise? Geht es rein über die Sprache? Würdest du da über die Körperwahrnehmung herangehen? Mit welchen Gedanken gehst du denn da an das Thema Stimme heran?
Also ich lehne mich dann erst einmal zurück, damit ich so entspannt wie möglich bin. Und ich merke, ich lasse den Druck aus meinem Körper raus. So, dass ich so wenig Druck wie möglich habe und dass da merke, okay, hier ist zumindest von der anderen Seite keine Anspannung. Ich konzentriere mich darauf, dass es mich nicht triggert, weil es ja auch was mit uns macht, wenn wir jemanden zuhören, der sehr eng ist, ja, weil ich halt gerne dann sofort helfen möchte. Nur da gilt es eben erstmal entspannen. Und dann mache ich es über Worte. Also zum Beispiel sage ich halt, oh Mensch, also das finde ich komplett normal, was sie da machen. An ihrer Stelle hätte ich wahrscheinlich genauso gehandelt, ne, wenn es dann so ist, wenn die mir irgendetwas erzählen. Dieses Wort normal, das macht was mit den Menschen. Denn ich habe früher häufig gedacht, ich wäre unnormal. Ja, wieso habe ich so viel erreicht und bin nicht glücklich und habe das Gefühl, ich überlebe nur. Und als mir dann jemand sagte, das ist doch völlig normal, bei dem, was du erlebt hast, so. Ne? Und selbst wenn ich das nicht weiß, ich nehme diese Vokabel normal und baue sie dann mit ein, sodass ich wirklich ganz klar zeige, ich habe dann auch einen warmen, weichen Stimmklang und ich konzentriere mich darauf, und das weißt du ja auch, ne? Ich fange halt oben an vom Kopf her, von meiner inneren Einstellung, dass es mich wirklich gerade wahnsinnig interessiert, was mein Gegenüber sagt. Und dass ich dieser Person alle Zeit der Welt gebe. Und dadurch baue ich halt, ich halte praktisch diesen Raum. Und dann merke ich wahrscheinlich so, wie du es auch mit deinem Klienten dann gemacht hast, und dann merke ich, wie die sich langsam aber sicher entspannen. Mhm. Was ich nicht mache, ist, dass ich übertreibe. Manche machen, okay, und jetzt trinken wir erst einmal ein Glas. Wo ich schon denke, ja, nee. Ja, also,
ja, das ist ja auch das Missverständnis, das man oft hört. Ja. Wenn es um so Entspannungsübungen und auch in der Hypnose ist auch so, ne? Also da hörst du auch ab und zu so einen gewollt entspannten Ton, wo es mir die Zehennägel kurz mal hochstellt.
Ja, weil es gekünstelt wirkt. Und ich ich schaffe keinen sicheren Raum für jemanden, wenn diese Person das Gefühl hat, ich fake das. Mhm. Ja, also da helfen uns eben auch nicht mehr wirklich Kommunikationsstrategien, so nach dem Motto, ich mache einen Feedback-Burger, ich mache dies und jenes, ich mache ein Kompliment. Nein, ehrliches Interesse, ehrliche Neugier. Und wenn ich das schaffe, und also mir fällt das leicht, weil ich von Natur aus sehr neugierig bin und weil ich ja nun auch selber weiß, wie wichtig das ist. Und dann schiebe ich halt meine Sachen zur Seite, sondern konzentriere mich komplett auf diese Person und gebt der Raum. Und dadurch klingt meine Stimme ganz normal, so wie jetzt eben auch. Mhm. Und gleichzeitig spürt die andere Person eben, okay, ich darf hier gerade sein und sie hält gerade diesen Raum. Mhm. Also das ist das, was ich in dem Moment mache, und dann geht es ganz häufig schon eher runter. Wenn nicht, spreche ich die Situation an. Mhm. Was ich ganz häufig auch erlebe, ist, dass die Leute lachen. Also die erzählen mir inhaltlich einen Horror, und die Stimme klingt nach einer Komödie. Und auch das Lachen. Und das passt überhaupt nicht zusammen, so nach dem Motto, ja, ich bin ja so lustig, ich überspiele das alles, nur die Harten kommen in den Garten. Nee. Und dann sage ich auch, also ich höre, was sie sagen, und ich möchte im Bus einmal, es ist völlig in Ordnung, wie sie reden, möchte im Bus einmal zurückmelden, dass ich das gar nicht lustig finde, was sie inhaltlich sagen. Also das macht mich traurig oder da fühle ich mit oder was auch immer ich dann sage. Je nachdem, ne, wer vor mir sitzt, mit jüngeren Menschen spreche ich anders als mit einem älteren Menschen, aber ich bezeuge, wow, der Inhalt ist gerade überhaupt nicht lustig. Und da merke ich auch, dass die sich dann wirklich noch mal wieder mehr gesehen fühlen. Also es ist so eine Mischung aus, ich gebe das vor, ganz ehrlich, ehrliches Interesse, ich schiebe alles zur Seite. Da könnte man auch sagen, ist doch eigentlich normal. Und ich erlebe, und du wahrscheinlich auch ganz häufig, die Leute machen es leider nicht.
Also ich nehme das, ich habe mir heute so hier jetzt während unseres Gesprächs so eine kleine Checkliste mit deinen 1, 2, 3, 4, du hast nur einen fünften genannt, Punkten aufgeschrieben. Und ich denke, der erste, du hast gesagt, faul sein im Gespräch. Ich glaube, das ist das, was in so vielen Gesprächen fehlt. Das fehlt im Sales, das fehlt in ganz vielen internen Gesprächen, das fehlt in jedem Meeting, die innere Bereitschaft, wahrhaft zuzuhören.
Ja.
Also einfach mal da zu sein und hinzuhorchen, wahrzunehmen, was ist, und nicht schon in der Antwort geistig in der Antwort sein, nicht schon die Antwort denken und dieses ganze aufgeregte Diskutieren, das dann entsteht mit sehr viel sinnloser Zeit.
Ja, absolut, weil die eine Person sagt etwas und die andere Person A sagt was, B hört nicht zu, weil B wartet, dass eine Pause kommt, damit B seine Gedanken aussprechen kann. Und ich finde eben auch dieses sehr schnelle, ich rette jemanden, das ist so übergriffig. Und das ist ja das, was wir manchmal in dieser sogenannten Männer-Frauen-Kommunikation haben, ohne jetzt zu behaupten, dass jeder Mann, jede Frau gleich ist. Doch ich weiß eben noch, dass manche Frauen eben oder auch ich nach Hause komme und dann sage, so, darüber möchte ich jetzt reden. Sprech das aber nicht aus, sag dann da und da fühlte ich mich unwohl und mein Ex-Partner will mich dann halt sofort retten und sagen, komm, ich helfe dir, wir können. Und das ist überhaupt nicht das, was ich wollte.
Mit einer Lösung im Grunde oder mit einem Lösungsangebot und es will einfach ausgesprochen sein.
Ja, genau. Und das ist nicht faul sein. Faul sein bedeutet auch fragen, was würdest du dir gerade wünschen? Was würdest du gerade brauchen? Möchtest du, dass ich einmal hinhöre oder möchtest du gern von mir eine Lösung haben? Also das ist im Prinzip, es ist ziemlich einfach. Wir dürfen faul sein.
Ja, aber das ist gleichzeitig die hohe Kunst in der Kommunikation, würde ich sagen, die du hier ansprichst. Liebe Isabel, ich finde es ein unglaublich aufregendes Thema, weil ich meine, es ist über Traumata in den letzten Jahren ganz viel, du hast es schon angesprochen, ganz viel geschrieben worden. Es gibt sehr viel Forschung, vielleicht auch, weil das haben wir dem Vietnamkrieg letztlich zu verdanken, in die Traumaforschung aus diesem etwas ernüchternden Grund erstmals überhaupt Geld investiert worden ist, liegt schon lange zurück. Aber in der Kommunikation, in der alltäglichen Kommunikation hat sich das wohl noch nicht richtig niedergeschlagen. Ich finde es unglaublich spannend. Wir werden natürlich alles gut verlinken in den Shownotes. Und sag nochmal, das heißt, das ist ein Hörbuch jetzt? Erzähl zum Schluss noch ein bisschen, was das jetzt gerade wird.
Ich starte ja tatsächlich immer erst mit dem Hörbuch. Da bin ich gerade letztens gefragt worden, dass manche dann so sagen, ja, schreibst du erst das Buch und liest es dann. Aber du weißt selbst, wenn auch du ein Buch schreibst und das Buch einsprichst, das kann gut werden. Und gleichzeitig hat es einen anderen Klang als zum Beispiel so ein Podcast. Deswegen als ehemalige Radiomoderatorin schreibe ich erst einmal das Manuskript fürs Hörbuch. Dann überarbeite ich das Manuskript fürs Hörbuch, nachdem ich es eingelesen habe, und mache daraus ein E-Book und ein Printbuch. Bedeutet, lange Rede, kurzer Sinn, das Hörbuch, das ist schon online und das gibt es schon. Und das E-Book wird vielleicht in 1-2 Wochen erscheinen und das Printbuch wird dann hoffentlich im August erscheinen. Also insofern, das ist so peu à peu, weil ich eben erst mit dem Hörbuch anfange. Wunderbar. Und es wird auch auf Englisch und auf Spanisch erscheinen, weil ich einfach finde, auch da gibt es noch keine Bücher dazu, keine Literatur. Da denke ich so, dann mache ich das doch mal, oder?
Ja, die Welt braucht es. Liebe Isabel Garcia, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses tolle Gespräch. Ich rede traumasensibel. Hörbuch wird verlinkt in den Shownotes. Schöne Grüße nach, wo bist du gerade?
In Sevilla.
Ja, nach Sevilla aus Salzburg. Ich winke dir zu. Hab's gut, Isabel.
Ebenso, Arno, danke.
Ja, und wenn du da draußen bisher zugehört hast, was ich und ich nehme an, auch du, Isabel, was wir großartig finden, dann spare nicht mit Rückmeldungen. Also das Einfachste ist, du klickst irgendwo drauf und vergibst die maximale Anzahl Sterne. Aber das noch viel Aufregendere ist, wenn du in die Tasten greifst oder auf deinem Handy mit dem Finger ein paar Worte hineinklopfst und durchaus vielleicht auch eine Frage stellst oder uns einen Kommentar schreibst. Das funktioniert auf YouTube, das funktioniert auf Spotify, ja mittlerweile ganz hervorragend, und darauf freue ich mich. Ja, was bleibt mir noch? Mein üblicher Spruch am Ende dieses Stimme wirkt Podcasts, der heißt: Möge die Macht der Stimme mit dir sein. Dein Arno Fischbacher.